Heute ist das letzte Thema der Predigtreihe. Wir hatten ja diesen ganzen Monat etwas gehört über den Tod, über das Thema, wie begleite ich einen Sterbenden? Und heute ist das Thema, wie gehe ich mit Trauer um? Wie gehe ich mit Trauer um? Ich möchte am Anfang sagen, dass Trauer nie Theorie ist. Und niemand kann sie vorab einüben. Trauer ist immer erlebte und erlittene Lebenswirklichkeit. Und jeder Trauernde hat seine eigene Not. Wir lesen in Römer Kapitel 12, Vers 15, da sagt Paulus: Freut euch mit den Freuenden und weint mit den Weinenden. Weint mit den Weinenden. Das erste ist ja bei uns Christen oftmals der Fall. Freut euch mit den Freunden. Wir sind ja dann auch gut drauf und so. Aber wenn die Krisen kommen des Lebens, dann merke ich auch oft unter Christen, dann flüchten sie. Und manchmal ist es auch vielleicht Unsicherheit. Wie will man zum Beispiel diese Familie jetzt begegnen, die das kleine Kind mit 7 Jahren verloren haben? Manch einer besucht diese Familie wahrscheinlich nicht, weil er selbst sich total unfähig findet, überhaupt nur irgendwie davor zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen lernen, wie man trauert. Das wird oft verdrängt. Ich kenne ganz viele Christen, wirklich wiedergeborene Menschen, die haben nie gelernt zu trauern. Und sie wissen gar nicht, ob sie es überhaupt dürfen. Es gibt ja manche Christen, wenn man dort in Trauer ist, nach ein paar Tagen, da kommen ein paar fromme Bibelsprüche, ein paar fromme Pflasters werden auf die Seele geklebt und dann meint man, das ist alles wieder in Butter. Das sind ganz schlechte Mittröster. Und deswegen habe ich dieses Thema auch gewählt, weil kein Thema wird so ausgeklammert wie der Tod in unserem Leben. Und nichts ist sicherer in unserem Leben als der Tod. Und das ist eigentlich verrückt. Und leider habe ich, solange ich Christ bin, und ich bin viel unter Gottes Wort gekommen, ich könnte mich nicht erinnern, wo ich jemals einen Vortrag gehalten habe, wie man einen Sterbenden begleitet, was überhaupt der Tod ist. Und wie man eigentlich mit Trauer umgeht. Und deswegen hat der Herr mir das aufs Herz gelegt. Und wir gehen heute zum letzten Thema über, wie gehe ich mit Trauer um. Am Anfang etwas Allgemeines. Es gibt, jetzt werdet ihr vielleicht Augen machen gleich, ganz große. Es gibt 2 verschiedene Arten oder Formen vom Tod. Es gibt einmal den leiblichen Tod. Da gibt es ja in der Bibel zig Stellen, gerade auch am Anfang nach der Schöpfung im 1. Mose 5, da lesen wir immer wieder, und er starb, und er starb, und er starb. Jeder muss dort auch sterben. Lukas Kapitel 16, Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Das ist interessant, ob reich, ob arm, ob gebildet, ob ungebildet, ob Sinto oder ob Chalo, jeder muss sterben. Das ist der erste Tod. Der leibliche Tod. Und dann gibt es einen Tod, der ist noch viel, viel schlimmer. Das ist der sogenannte zweite Tod, so wird er in der Bibel bezeichnet. Das ist der ewige Tod. Das ewige Getrenntsein von Gott. Offenbarung Kapitel 20, Abvers 14 und 15. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieser zweite Tod steht allen bevor, die sich nicht für Jesus entschieden haben. Es gibt ein ewiges Leben nach dem Tode, das ist beim Herrn Jesus, und es gibt getrennt von ihm den ewigen Tod. Die Hoffnung der Christen, der Tod ist nicht das Letzte, sondern es ist nur der Übergang zum ewigen und zum wirklichen, eigentlichen Leben. Jesus sagt in Johannes 11, Abvers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist die frohmachende Botschaft für einen Christen. Wir sehen uns als Christen nie das letzte Mal. Deswegen habe ich auch noch nie zu einem Christen auf dem Sterbebett Tschüss gesagt, sondern immer auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich weiß, dass ich Menschen, die sich hier in diesem Leben für Jesus entschieden haben, mit Jesus gelebt haben, ich werde sie eines Tages bei unserem Heiland wiedersehen. Und wisst ihr, was das Schwierige ist für die Trauernden? Das ist diese Qual der Ungewissheit. Ist der Mensch errettet oder verloren? Wenn jemand klar mit Jesus gelebt hat, dann weiß man, er ist beim Herrn. Aber was und wie sieht das aus mit Menschen, wo man nicht genau wusste, haben sie sich bekehrt? Haben sie sich öffentlich mal für Jesus auch bekannt und zu Jesus bekannt? Und dann diese Ungewissheit auch in den letzten Todesminuten oder Sekunden. Wir wissen nicht, was dort sich abspielt, das weiß nur unser Herr. Aber diese Ungewissheit quält einen schon. Und das ist das, was viele Trauernden auch haben, diese Ungewissheit, wo ist jetzt mein geliebter Mensch? Wo ist jetzt mein geliebter Mensch? Ist er errettet oder ist er verloren? Das ist eine große Qual, die Menschen bis zum Wahnsinn führen können. Das Zweite ist, den Trauernden muss man in dieser Trauer dort abholen, wo er steht. Nur dann kann ich ihn verstehen. Das machen viele verkehrt. Viele setzen ihre Meinung voraus. Viele setzen ihren Standpunkt voraus und gehen dann zu den Trauernden. Das ist falsch. Wenn ich jemanden wirklich ein Tröster sein will, dann muss ich mich unter ihm stellen. Ich muss erstmal überhaupt wissen, was bewegt diesen Menschen. Und nicht mit 50 frommen Sprüchen kommen und 30 frommen Karten und diesen Menschen fromm vollsappeln, sag ich mal bewusst. Dann lieber schweigen. Die Freunde Hiobs, die waren am besten die Freunde, als sie ihren Mund hielten. Als sie angefangen haben zu reden, waren es eigentlich auch schon gleich, ging's bergab. Hätten sie einfach nur dort nichts gesagt, wäre besser gewesen. Und manchen Christen möchte ich das aussagen, hätte er lieber nichts gesagt. Oder mancher Christ sollte lieber nichts sagen, bevor er seinen Mund aufmacht. Weil da manchmal auch leider bei Christen ziemlicher Unsinn rauskommt. Den Trauernden muss ich dort abholen, wo er steht. Und dann müssen wir uns immer bewusst sein, es gibt unterschiedliche Beziehungen. Es ist ein Unterschied, ob mein Kind stirbt oder ob mein Ehepartner stirbt. Ob meine Eltern, ein Teil meiner Eltern sterben oder ob ein Verwandter stirbt. Das ist ein Unterschied. Diese Menschen, die jetzt dieses siebenjährige Kind verloren haben, die brauchen ganz andere Trauerbegleitung als jemand, der einen alten Opa von 90 Jahren verloren hat. Beide brauchen Trauer. Aber diese Menschen haben eine ganz andere Trauerbegleitung. Das ist wichtig. Dann ist auch noch wichtig, kam der Tod erwartet oder unerwartet? Ist jemand gestorben und wir alle wussten, er hat Krebs in Endstadien und maximal 3 Wochen zu leben? Oder ist jemand mit 20 Jahren blühendes Leben gegen Baum gefahren? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das wird leider auch nie berücksichtigt. Oder wenig. Dann ist es noch wichtig, war es Krankheit, war es ein Unfall oder vielleicht sogar Selbstmord? Das dürfen wir auch nicht ausklammern. Das möchte man ja gar nicht hören. Aber das gibt es auch, dass Menschen so verzweifelt und geistlich umnachtet sind, dass sie sich selbst ein Ende machen. Und dann ist noch eine wichtige Frage, war dieser Mensch, der gestorben ist, ein Gläubiger oder ein Ungläubiger? Und in welcher Beziehung habe ich zu diesem Menschen gelebt? Habe ich ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt oder habe ich vor seinem Tod mich noch mit ihm gestritten? Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, die man berücksichtigen muss. Das ist ein Unterschied, ob ich jemand in die Augen sehen konnte, als er gegangen ist, oder ob ich das gar nicht konnte, weil zwischen uns ganz viel noch stand. Bei den Trauernden gibt es oft Gefühlschaos. Innere Leere und 1000 Gedanken geben sich Hand in Hand. Manchmal fühlt man sich wie ferngesteuert. Manche Trauernden, die sind, als wenn sie irgendwo apathisch sind, völlig weg. Und eine Stunde später haben sie 100.000 Gedanken wieder in ihrem Kopf. Und das wechselt sich oft ab. Und das macht ihre Gefühlswelt kaputt. Das schleudert die Seele hin und her. Und die wissen manchmal gar nicht mehr, wo sie stehen. Das müssen wir wissen. Manches Trauerverhalten ist auch merkwürdig. Manche können nicht gleich auch weinen, weil bei manchen Menschen löst die Todesnachricht eine sogenannte Lethargie vor. Das ist ein Schockzustand. Manche können erst Wochen später, manchmal erst sogar nach der Beerdigung weinen, richtig. Nicht jeder verhält sich, manche können gleich weinen, manche können auch gleich wieder in den Alltag der Nächste, also da ist jeder unterschiedlich. Und jemand hat mal gesagt, manchmal merkt man erst, was man hatte, wenn es nicht mehr da ist. Und das merken die Trauernden manchmal erst auch so bitter ernstlich, wenn der geliebte Mensch nicht mehr da ist. Dass man dann merkt, dieser Mensch fehlt aber ganz schön an Ecken und Kanten. Und dann ist etwas Wichtiges, das müssen wir jedem Trauernden mitgeben, es gibt keine Trauervorschrift. Wir können nicht sagen, ja, aber Bruder Y hat sich so verhalten und Schwester Käthe verhält sich immer so. Vergiss es. Jeder Mensch erlebt die Trauer ganz persönlich und völlig anders. Und deswegen gibt es keine Schubladenantworten, sondern ich muss immer die Person würdigen und nicht irgendwie Schubladendenken weitergeben. Machen leider viele Seelsorger immer wieder. Es gibt verschiedene Phasen der Trauer. Es gibt als erste Phase der sogenannte Schock. Eine Welt bricht zusammen. Im schlimmsten Fall, gerade bei alten Menschen, ist der Wunsch da, auch zu sterben, um bei den Geliebten zu sein. Das ist die erste Phase oft der Trauer. Man bekommt einen Schock. Man hat das Gefühl, der Boden unter den Füßen ist weg. Man kann gar nichts mehr richtig aufnehmen. Und wie gesagt, bei alten Menschen, gerade auch bei Ehepaaren, die vielleicht 40, 50, 60 Jahre zusammen verheiratet waren, da möchten die Menschen, die zurückbleiben, gar nicht mehr leben. Die haben eigentlich nur noch einen Wunsch, ich möchte bei meinen geliebten Menschen sein. Das ist keine einfache Sache. Dann gibt es eine sogenannte Zwischenphase. Dort ist viel Ablenkung, weil viel Organisatorisches erledigt werden muss. Es muss die Beerdigung organisiert werden, es müssen Ämter angerufen werden, Dinge müssen abgemeldet werden. Das heißt, der Trauernde, ob er will oder nicht, das Leben geht weiter und er muss diese Dinge tun. Und wohl den Trauernden, der dann Begleitung hat, der einen zur Seite hat, der einen hilft. Da ist mein Bruder mir ein ganz großes Vorbild und mein Bruder Eichi, der da ganz, ganz viel auch wirklich von Gott begnadigt tun kann. Der hat da einen ganz hellen Kopf. Der kann das sehr gut. Das ist so hilfreich, einen trauernden Menschen diese Dinge abzunehmen und zu helfen. Dann gibt es die sogenannte Trauerarbeit. Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Vernachlässigung von Haus und Hof, Beruf und seiner selbst. Das kann sein bei den Menschen in der Trauer. Dass er plötzlich nicht mehr diese Hoffnung hatte, die ihn davor erfüllt hat. Dass er sich selbst vernachlässigt. Vielleicht bei Frauen, vielleicht Hausfrauen, die dann einfach keine Lust mehr haben, zu Hause das zu putzen. Für sie bricht eine Welt zusammen. Und das merkt man dann oft. Man hat keinen Antrieb mehr. Man möchte am liebsten fliehen aus dem Leben. Und die Leere, die wird dann als endgültig erlebt. Und dann fragt man sich, hat das Leben noch Sinn? Für wen soll ich jetzt arbeiten? Und ganz praktische Sachen, für ältere Frauen zum Beispiel. Für wen soll ich jetzt kochen? Mein geliebter Mann ist nicht mehr da. Oder der Mann hat seine Frau verloren und sagt, für wen soll ich jetzt noch auf Geschäft gehen? Da bricht ein Leben, was 40, 50, 60 Jahren zusammen war, weg. Und auch wenn es früher war, es bricht weg. Man stellt sich diese Fragen. Und es gibt auch sicherlich mindestens 3 Hindernisse, wie man die Trauerarbeit nicht vernünftig begegnen kann. Das erste ist Selbstanklage. Wenn Menschen ständig sich Selbstvorwürfe machen, hätte ich doch, wäre ich doch für Mama mehr da gewesen und für Tata und für den. Diese Selbstanklage, die treffen jeden Menschen von uns. Keiner von uns kann sich freisprechen. Aber wir müssen bei Jesus diese Dinge abladen, sonst wird der Satan uns kaputt machen, die Selbstanklage. Es ist keiner hier in den Raum, der sich hinstellen könnte und der kann sagen von ganzem Herzen, ich habe meine Eltern immer so behandelt oder mein Kind immer so behandelt, wie es verdient hat. Das haben wir alle nicht. Aber dafür ist Jesus gestorben. Und ich darf zu ihm gehen und darf sagen, Herr, alles, wo ich versäumt habe, wo ich hätte was besser machen können, vergib mir. Wohl dem, der das noch zu Lebzeiten machen konnte mit dem Sterbenden. Aber manchmal gibt es das nicht. Aber dann darf man Vergebung haben. Auch dafür ist Jesus gestorben. Dann gibt es Flucht und Aktivismus. Manche Menschen, die sind nur noch beschäftigt. Es ist gut, sich zu beschäftigen, damit man wieder in den Leben Fuß fasst. Aber es gibt auch eine falsche Flucht, indem man nur noch in Arbeit stürzt und nur noch arbeitet. Irgendwann bricht man zusammen. Man muss die Trauer verarbeiten können. Und das Letzte gibt's leider oft auch, dieses Selbstmitleid. Dass der Mensch in der Trauer denkt, nur ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der diesen Schmerz hat. Das stimmt nicht. Es sterben täglich zig Menschen auf dieser Welt. Für eine Mutter, die ein Kind verloren hat, diese Menschen, das ist grausam, das ist hart. Aber sie sind nicht alleine. Es sind heute wieder ein paar Kinder gestorben auf dieser Welt. Und viele Mütter müssen Tränen weinen. Du bist nicht allein. Da sitzen wir alle im selben Boot. Und dann gibt es eine sogenannte Neuorientierung. Der Mensch beginnt wieder sein Leben zu gestalten. Und das ist wichtig. Diese Phase der Trauer ist wichtig. Das Leben geht weiter. Es dauert seine Zeit. Und da gibt es keine Vorschrift. Da kann man nicht sagen, so nach 2 Wochen ist das Thema erledigt, jetzt musst du mal wieder Fuß fassen. Aber irgendwann musst du wieder Fuß fassen. Den Trauernden begleiten. Ziel der Trauerbegleitung ist es, den Trauernden neuen Lebensmut und neuen Lebenssinn und Lebensfähigkeit aufzuzeigen. Wir müssen den Trauernden, um ihn abzuholen, uns auf eine Stufe mit ihm stellen, sogar unter ihn stellen, aber wir müssen ihn wieder mit nach oben nehmen. Wir müssen ihn den Himmel und das Leben und die Hoffnung der Christen groß machen. Und das ist nicht leicht. Aber das soll unser Ziel sein. Und eins der Ziele ist die Fürbitte. Trauernde Menschen brauchen Gebet. In Jakobus 5,16 steht, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und Menschen, die in Trauer sind, brauchen viel, viel Fürbitte. Und am besten zusammen mit diesen Menschen beten. Gar nicht so viel immer fromm reden, beten. Wir müssen die Menschen in die Gegenwart Gottes mitnehmen. Und das tun wir im Gebet. Und da ist Heilung, weil Gott das Leben ist. Es gibt verschiedene Arten von Zuwendung. Man kann jemanden anrufen. Wisst ihr, wie tröstlich das ist, wenn jemand in Trauer ist und jemand ruft ihn an? Das gibt ihm das Gefühl, ich bin nicht allein. Das kann eine Karte sein, ein Blumenstrauß, einfach Zeichen der Liebe. Liebe findet viele Wege, aber Liebe nimmt sich auch zurück, wenn der andere es nicht möchte. Nicht jeder Trauernde wünscht sich das. Dann respektiere ihn und zieh dich eine Zeit lang auch zurück. Wenn der Trauernde vielleicht alleine sein möchte, dann überfall ihn nicht. Aber biete deine Hilfe an. Und das müssen wir als Christen auch lernen. Wenn jemand nicht möchte, müssen wir uns auch zurückziehen. Und dann ist wichtig, einfach da sein als Mensch für einen Menschen. Das muss ich Christen immer wieder sagen, weil Christen oft oberfromm leben. Und die Christen, viele Christen meinen, die ich kenne, dass sie in solchen schwierigen Situationen immer oberfromm sein müssen. Und das ist oft falsch. Sie sollten ehrlich und offen vor Gott sein, als Mensch einen Menschen zu begleiten. Nicht immer gleich mit Bibelsprüche alles vorzementieren, sondern mal zuhören. Das ist wichtig. Manche Christen glauben, wenn sie Schwäche zugeben, dann bricht eine Welt zusammen. Das ist oft genau das, was man tun sollte, damit der andere mich versteht, dass er sagt, guck mal, der versteht mich, der kann auch weinen. Der hat auch Fragezeichen hinter manchen Sätzen. Und manche Dinge müssen, wie gesagt, geordnet werden. Und wir können den Trauernden helfen, mal neue Tapeten zu sehen. Das heißt, wir können ihn vielleicht mal einladen zu uns. Oder wir können mit ihm mal spazieren gehen. Oder wir gehen mit ihm mal irgendwo hin, auf eine Freizeit. Wir nehmen ihn mit. Trauernden brauchen Tapetenwechsel. Sie müssen raus aus ihrem Ghetto, damit sie eine neue Perspektive bekommen. Und dann gibt es ganz schwierige Situationen. Und das sind zum Beispiel, wenn man sich versündigt hat gegen den Sterbenden. Man hat sich vielleicht vorher gezankt, der Verstorbene geht raus und verunglückt vielleicht tödlich. Wie gehe ich mit dieser Schuld um? Gott ist ein Gott der Vergebung. Jesaja 55, Vers 7, da steht: Und kehre um zum Herrn, so wird er sich über dich erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Unser Gott ist reich an Vergebung. Mir hat eine Frau gesagt, die kurz bevor ihr Mann verstorben war, sich gestritten hat mit ihm, und sie hat nicht mehr sich entschuldigt. Diese Frau ist fast wahnsinnig geworden. Gott sei Lob und Dank hatte sie einen gesegneten Seelsorger. Und der hat ihr etwas gesagt, das möchte ich dir jetzt weitergeben, lieber Zuhörer. Dir persönlich. Vielleicht weißt du, ja, bei mir war auch was, da hätte ich mich entschuldigen müssen. Da sagt dieser Seelsorger zu ihr: Glauben Sie, dass Ihre verstorbene Person in den Himmel ist? Das war nun ein gläubiger Mensch. Sagte: Ja, aber trotzdem habe ich gesündigt. Okay. Glauben Sie, dass der Himmel der Ort ist, wo Jesus Christus herrscht und die Sünde keinen Zutritt hat? Ja, da glaube ich dran. Glauben Sie daran, dass Unversöhnlichkeit vom Satan ist? Ja, daran glaube ich. Hat Satan Macht im Himmel? Nein. Jeder, der im Himmel ist, hat nichts mehr zu tun mit Unversöhnlichkeit. Alle, die da oben sind, sind versöhnt. Ihr Mann hat ihnen schon längst vergeben. Und wenn Sie ihn eines Tages oben wieder treffen, brauchen Sie das gar nicht zu sprechen. Das hat er überhaupt nicht mehr registriert. Es ist weg. Und das darfst du mitnehmen. Und wenn du ins Gebet gehst und sagst: Herr Jesus, ich habe mich versündigt gegen diese Person, sie ist nicht mehr da, vergib mir, und du tust das von Herzen, dann löscht er deine ganze Schuld aus. Das kann nur Jesus. Deswegen bin ich der Meinung, Trauerarbeit kann nur der machen, der mit Jesus in einer Beziehung ist. Wo will ich denn mit meiner Schuld hin? Was ganz wichtig ist, dass wir den Trauernden Mut machen, ehrlich vor Gott zu sein. Und das Erste, was man machen muss, ist auch mal klagen. Da sagen Menschen: Christen klagen doch nicht. Oha, dann kennst du deine Bibel aber ganz schlecht. Dann hast du die Psalmen nie gelesen und überhaupt wenig von der Bibel mitbekommen. Jeremias Klagelieder sind dir wahrscheinlich dann auch ein Fremdwort. Und Jesus am Kreuz, die Warum-Frage auch. Es sei denn, du bist frommer als Jesus. Das gibt es manche Menschen vielleicht auch, die frommer sein wollen. Ich hoffe nur nicht, dass du frommer sein willst als Jesus. Wir dürfen klagen, aber wichtig ist, dass die Klage nicht zur permanenten Anklage wird. Ich darf mein Herz vor Gott ausschütten, ich darf klagen vor Gott, ich darf sagen: Herr, ich kapiere das nicht, ich verstehe das nicht, mein Herz zerbricht, ich komme wahrscheinlich nie darüber weg, ich kann dich hier überhaupt nicht verstehen. Das darf ich Ihnen sagen. Ich muss nur darauf aufpassen, dass diese Klagen nicht sich so entwickeln, dass ich Gott irgendwann ständig nur noch anklage. Aber klagen darf ich ihn. Ich darf ihm meine Not klagen. Die Psalmisten, die haben zum Herrn geschrien. Habt ihr schon mal einen Menschen im Gebet schreien hören? Haben wir schon mal geschrien? Wann hast du das letzte Mal im Gebet vor Gott geschrien? Wann? Darf ich mal die Finger hochheben? Hat hier schon mal letzte Woche jemand zum Herrn geschrien? Ich möchte mal wissen. Guck mal, wir schreien gar nicht zum Herrn. Da ist einer. In den Psalmen lesen wir oft, sie riefen zu ihm. Mose schrie zum Herrn. Wir sind so fromm, wir denken, das ziemt sich nicht. Doch, es gibt Not in unserem Leben. Da können wir nur noch schreien. Und wir dürfen schreien. Wir dürfen schreien. Wir als Christen, wir dürfen schreien. Und wir dürfen weinen. Manche Christen meinen ja, nun reiß dich mal zusammen. Als unser Heiland Jesus, dieses ist mein Lieblingsbild, als Jesus dort vor Lazarus Grab steht, da weinte er bitterlich, und wörtlich ist zwar schon nicht schlecht übersetzt, aber in Urtext steht für dieses Wort bitterlich ein Wort, was heißt, dass das Herz sich in unserem Heiland umdrehte. Das ist die höchste Form von Trauer. Eine größere Form gibt es nicht. Das hat Jesus getan. Als Mose starb, lese ich in meiner Bibel nicht, dass Israel 40 Tage lang anbeteten. Steht das haben das die Juden getan in Lakim? Als Mose starb, haben sie 40 Jahre lang jeden Tag Anbetungslieder gesungen. Ist das so? Steht das in der Bibel? Nein. Sie haben 40 Tage getrauert, steht da. Und wir als Christen wollen schon nach 2 Tagen darüber weg sein. Das ist gefährlich. Wahrscheinlich, darum sind manche Menschen auch nie so frei in der Trauer. Sie haben noch nie richtig getrauert. Du darfst trauern. In meiner Bibel steht, Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Und manche Christen meinen, Lachen hat seine Zeit und Weinen hat keine Zeit. Du darfst weinen. Und du sollst sogar weinen. Wisst ihr, was jemand mal gesagt hat? Schreibt euch den Satz mal auf. Tränen waschen den Staub von der Seele. Tränen waschen den Staub von der Seele und tun wohl. Es ist gut, wenn man mal weint. Wisst ihr, und bei den Trauernden ist es ja auch so, es gibt ja denn diese Gefühlsschwankungen an bestimmten Tagen. Zum Beispiel am Geburtstag, ne? Oder für Ehepaare, wenn der Ehepartner nicht mehr da ist, der Hochzeitstag. Das sind Tage, da merkt man die Lücke. Oder der Todestag. Das sind keine leichten Tage. Oder Weihnachten. Oder wenn in der Familie plötzlich geheiratet wird und Mami und Papa sind nicht mehr da. Das sind Tage, da haben wir alle mit zu kämpfen. Und ich sage euch eins, als Mut. Ich habe mit so vielen gläubigen Menschen in meinem Leben gesprochen, die Menschen verloren haben. Und alle haben mir bestätigt, ganz weg ist es nie. Ganz weg ist es nie. Ich habe mit einem Sinto gesprochen, der Mann ist fast 70 Jahre. Er hat seinen Vater vor ungefähr 30 Jahren verloren. Er sagt, Christian, manchmal noch am Sterbetag ist es, als wenn gestern war. Und er hat Jesus lieb, das weiß ich. Wilhelm Busch, dieser gesegnete Mann, hat sich ja immer Söhne gewünscht und Gott hat ihm Söhne geschenkt und beide oder 3 Söhne sind ganz grausam umgekommen im Krieg. Und bis zu seinem Sterbebett hat der Wilhelm Busch immer gesagt, darüber kommt er nicht weg. Was war das für ein Mann Gottes? Also ich möchte mich mit ihm nicht vergleichen. Bin ich ein ganz kleines Licht gegen. Und dieser Mann ist so ehrlich und sagt, darüber bin ich nie weggekommen. Dafür liebe ich diesen Mann. Für seine Ehrlichkeit vor Gott. Und deswegen hat Gott diesen Mann auch so gesegnet. Wir brauchen in der Trauerarbeit einen Blickwechsel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir meine Hilfe? Der Blick muss hin zu unserem Herrn. Nicht auf dieser Erde. Wir müssen nach oben gehen. Wir müssen Menschen eine Blickrichtung geben, die ganz neu ist. Weg von mir und die Umstände und hin zu meinem Gott. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir uns zu doll mit uns selbst beschäftigen und auf unsere Umstände sehen, dann gehen wir kaputt. In der Arche Noah war nur ein Fenster. Wo war das? Oben. Ich habe mir darüber oft Gedanken gemacht. Warum oben? Ich habe für mich eine Erkenntnis gewonnen. Ich bin davon überzeugt, Gott hat es deswegen gemacht. Damit Noah nicht mit ansehen muss, wie seine ganzen geliebten Menschen, die nicht auf ihn gehört haben und alle verloren gegangen sind, grausam sterben. Und auch die ganzen lieben Tiere. Noah hat die Tiere geliebt, weil er Gott geliebt hat. Das möchte ich übrigens auch mal sagen. Darüber habe ich heute nicht geredet. Es gibt ja auch eine Trauer, wenn Tiere sterben. Wir haben das jetzt in unserer Familie. Wisst ihr, wenn so ein kleiner Hund so 10, 12, 15 Jahre bei einem ist? Wie so ein kleines Kind. Wenn der plötzlich stirbt, ich weiß, von was ich spreche. Wir hatten damals einen Hund, der hieß Cassie, 13, 14 Jahre bei uns, mit dem bin ich groß geworden. Als sie gestorben ist, da habe ich richtig gelitten. Das war für mich ganz schwer. Gott hat ein Herz für Tiere. In der Eiche sind mehr Tiere gerettet worden als Menschen. Nur mal zur Information. In der Eiche sind viel, viel mehr Tiere gerettet worden als Menschen. Und interessant ist, dass in den Psalmen steht, Junglöwen rufen zum Herrn um Nahrung und er gibt sie ihnen. Das heißt, Gott hat ein Gehör für kleine Löwen, die irgendwo in der Wildnis vor Hunger schreien. Gott hört sogar das. Das ist gewaltig. Könnten wir mal eine andere Predigt halten über das Thema? Das sind ganz interessante Sachen. Deswegen sollten wir als Christen auch eigentlich auch Tiere gerne haben. Das sind Gottes Geschöpfe. Ich bin offen und ehrlich, nicht jedes Tier gefällt mir. Aber das ist eine andere Sache. Ich möchte jetzt nochmal zum Schluss kommen, ein Neubeginn, ein neuer Alltag. Vieles Alltägliche muss verändert werden im Leben des Trauenden. Das kann manchmal auch zu Hause anfangen mit der Einrichtung. Dass man sich dann irgendwann trennt von Dingen, wo der Verstorbene sonst immer in Verbindung gebracht wurde. Das kann eine Couch sein, das kann ein Sessel sein, das können Gardinen sein, das kann eine Küche sein, das kann ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer sein. Nimmt diese Dinge nicht zu leicht. Das kostet für jemanden ganz viel, das zu tun. Das ist nicht leicht. Aber es ist wichtig. Man muss loslassen. Nur wer loslässt, wird frei. Nur wer loslässt, kann etwas Neues aufnehmen. Diesen Satz fand ich schön. Nur wer loslässt, kann etwas Neues aufnehmen. Wenn du nichts loslässt, dann hast du keine freie Hand. Und das fällt oft schwer, dieses Loslassen. Aber das Leben geht weiter. Und dann gibt es eine Neuorientierung für diesen Trauernden. Er hat plötzlich neue Lebensaufgaben. Ist ja ein ganz anderes Leben. Es wird sich einiges verändern. Der Mensch ist nicht mehr da. Vielleicht der Ehepartner, das Kind und der Alltag wird anders laufen. Vielleicht hat sich vorher alles um das Kind gedreht oder um die kranke Mutter oder um den kranken Vater oder um die kranke Schwester. Und plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr da. Und wenn man so ein paar Jahre lang immer dieses bewusst durchlebt mit Menschen und plötzlich das nicht mehr da ist, ist eine neue Situation. Man kommt am Anfang gar nicht klar. Man ist vielleicht manchmal nervlich so eingebunden, dass man nicht mehr kann, weil es ja auch Kraft kostet, Menschen, zum Beispiel ältere Menschen oder kranke Menschen zu begleiten. Und das ist ganz normal, dass man manchmal auch dann sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht lieblos, sondern man ist ja auch erschöpft. Wenn man vielleicht einen Sterbenden lange Zeit begleitet, der schwer krank ist, das kostet viel Kraft. Aber dann später, so ist es mir gegangen, wenn der Mensch dann nicht mehr da ist, dann wünschte man manchmal nur, und wenn dieser Mensch nur im Rollstuhl da gewesen wäre oder nur im Bett. Wenn ich noch mal einmal seinen Schreien hören könnte, hilf mir. Einmal seine Stimme, ihn einmal anfassen könnte. Und das sind Schmerzen. Aber Gott ist ein Gott der Neuanfänge, auch bei den Trauernden. In Offenbarung 21,5 steht, siehe, ich mache manches neu. Alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Er kann deine Situation lösen. Jesus ist der beste Problembewältiger, den es überhaupt gibt. Er steht in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Er heißt der wunderbare Ratgeber. Es gibt keinen, der besser Rat geben kann als Jesus. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und wisst ihr, dann ist eine wichtige Sache, das kann ich jetzt nur leicht anreißen, aber zum Beispiel ist es ja auch denn so, ich weiß, darüber spricht man nicht oder manche legen das ganz weit weg, aber es kommt dann auch Fragen, die auch gläubige Menschen haben. Wisst ihr, wenn jemand vielleicht alt ist und verliert seinen Ehepartner, da kommt nicht der Gedanke, dass er vielleicht nochmal heiratet. Aber wenn jemand jung ist, schon. Wenn jemand mit 25 Witwer wird, ist es normal, dass er irgendwann auch mal wieder heiratet. Und das sind Fragen, die quälen viele Menschen. Die quälen viele Menschen. Und da darfst du einfach wissen, dass unser Gott ein Gott ist der Neuanfänge. Und wenn du mit ihm in der Verbindung bist und wenn du in der Trauerarbeit den Trauernden dort immer wieder in die Verbindung mit dem bringst, der das Leben ist, dann wird die Trauer gesund verarbeitet. Es gibt ein Gedicht, das heißt Trost. Bricht Nacht herein in liebend Herz, leidet still die Seele, Sorgen und den größten Schmerz in Gottes Hand befehle. Er hilft doch tragen dem, der glaubt, hält seine Hand bereit, wenn Schicksal und das Liebste raubt, zu lindern alles Leid. Wenn wir auch manchmal nicht verstehen, warum die Sonne nicht lacht, weshalb er manches lässt geschehen, was uns viel Kummer macht. Doch gehen wir niemals allein durch unser ganzes Leben. Er will für uns der Führer sein und seine Hilfe uns gegeben. Sicher ist, dass er uns liebt und jeden Schritt bewacht, dass er uns seinen Segen gibt, auch in der dunklen Nacht. Amen. Ja, wer kann, steht mit auf und dann wollen wir nochmal zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Du hast alles durchlebt als Mensch, Herr. Du weißt, wie das Herz blutet, wenn man einen lieben Menschen verliert. Und du selbst musstest am Kreuz auch von deiner Mutter Abschied nehmen und auch von deinem Vater und von deinen Geschwistern und von lieben Menschen, Herr. Und du hast alles durchlebt, weil du uns nahe sein wolltest, damit du uns verstehst in unserer Schwachheit, Herr. Und dafür möchten wir dir heute Dank sagen, dass du das alles dir angetan hast und dass du letztendlich in die ewige Nacht gegangen bist für uns alle, damit wir in dieser Nacht nicht allein sind, sondern dass du dann bei uns bist. Und Herr Jesus, wenn einer Trost geben kann, dann bist du es. Du bist das Leben, du bist das Licht und zu dir wollen wir hin, Herr. Und wir möchten dich bitten, du kennst alle Herzen, die hier in den Raum sind. Du weißt, dass manche auch in Trauer sind. Herr Jesus, sei du bei jedem Einzelnen ganz persönlich der Seelsorger. Und hilf du uns, dass wenn wir Menschen begleiten, die in Trauer sind, dass wir sie so begleiten, wie du es getan hättest. Herr Jesus, hab du Dank, dass du über unser Leben stehst und dass wir wissen, wenn unsere Zeit hier zu Ende ist, dann geht's bei dir erst richtig los. Ich freue mich, dass ich weiß, bei dir bin ich immer geborgen und mit dir darf man leben. Danke dafür, Herr. Segne du uns. Amen.